Bin ich im Weg? Ja, der Psalm, das war ein guter Einstieg, denn wir wollen uns heute auch einen Psalm anschauen. Es ist ja für Christen gut, wenn sie nicht immer nur im Neuen Testament sich umschauen und da vielleicht die Rosinen rauspicken, sondern wir auch immer wieder mal in das viel dickere Alte Testament zurückgehen, das genauso Gottes Wort ist. Auch wenn, wie unser Text heute zeigen wird, es nicht immer ganz so leicht zu verstehen ist. Wir wollen uns heute mit Psalm 36 beschäftigen. Wir haben wieder nur eine uralte Übersetzung auf dem Computer. Ich muss mal gucken, dass ich da mal was Neueres besorge. Aber das hat dann immerhin den Vorteil, dass ihr in eurer Bibel vor euch oder was ich vorlese, seht, wie gut die neuen Übersetzungen sind. Und wir fangen mal an. Es sinnen, welche nehme ich denn? Ich nehme meine, gell? Ein Psalm Davids, dem Knecht des Herrn vorzusingen. Wir schauen in das alttestamentliche Liederbuch hinein und fragen uns, was haben die damals so gesungen. In unserem Lobpreis kupfern wir das ja bis heute glücklicherweise oft genug ab, was damals im Tempel und auch privat zu Hause das alttestamentliche Volk Gottes gesungen hat. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grunde ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht in ihnen. Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen. Alle ihre Worte sind falsch und erlogen. Verständig und gut handeln sie nicht mehr. Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf dem bösen Weg und scheuen kein Arges. Na, das ist eine einladende erste Strophe, ja. Unsere Gemeinde nennt sich auch Zuhause für geistlich Heimatlose und dann steigen wir hier mit sowas ein. So einem Generalknüppel über alle Menschen. Und was die so in ihrem Herzen haben, dass die von Gott nichts wissen wollen, unzuverlässig sind und auf ihrem Lager trachten sie, das ist auch bei meiner Übersetzung etwas alt, das heißt, die liegen im Bett und grübeln darüber nach, was sie als nächstes anstellen können. Grübeln darüber nach, wie sie ihrem Chef oder ihrem Untergebenen heimzahlen können, was passiert ist. Es gibt sicher kein Buch der Bibel und darüber haben sich kein Buch der Geschichte und auch kein religiöses Buch der Geschichte und darüber haben sich schon Generationen aufgeregt, die den Menschen so negativ zeichnet wie die Bibel. Die so kein gutes Haar dran lässt und nicht sagt, naja, irgendwie wollen wir ja alle das Gute, aber so einmal die Woche einen Ausrutscher und das macht uns eben das Leben schwer. Hier geht's ganz ans Radikale. Dass der Mensch nicht nur ab und zu aus Versehen das Falsche tut und sich dieses Falsche, naja, das kann sich dann so kombinieren und stapeln und plötzlich passieren ganz schlimme Dinge, so sagen wir mal wie so ein Atomreaktorvorfall, den natürlich eigentlich keiner will, aber da können sich so Dinge miteinander verketten und plötzlich entsteht also was Furchtbares. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Nationalsozialismus und da gibt es unter den Historikern also eine riesen Debatte darüber, wie konnte es zu diesem furchtbaren Verbrechen kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ja nicht nur 6 Millionen Juden umgebracht wurden, sondern auch 6 Millionen Russen man in Gefängnissen einfach verhungern oder krepieren ließ und so 3 bis 4 Millionen andere, die man gar nicht so alle ganz zusortieren kann, die wurden auch noch von den Kriegstoten selber, wollen wir mal gar nicht reden. Wie war das möglich? Und das ist eine Riesendebatte im Gange. Die einen sagen, das war von Hitler und von Anfang an geplant. Und die anderen sagen, das hat so eigentlich keiner gewollt. Das hat sich so aufgeschaukelt. Mit irgendwelchen steilen Thesen, die jemand vertreten hat wie Hitler, die kamen gut in der Propaganda, die aber eigentlich keiner so wirklich so gemeint hat. Und dann einer gigantischen Bürokratie, die anfing, das mehr und mehr umzusetzen und sich immer mehr zu steigern. Und dann kam noch ein Krieg obendrauf und im Krieg wird eben kaum noch was richtig kontrolliert. Und ein Krieg neigt dazu, dass die Verbrechen sich immer mehr steigern. Ist das so, wie die Welt ist, dass wir eigentlich irgendwie alle das Gute wollen und der gute Beamte im Dritten Reich, der hat ja nur ordentlich das getan, was ihm aufgetragen war und dann hat sich das leider alles so hochgeschaukelt. Nun, die Historiker sagen heute nein. Die Historiker sagen, diese Dinge waren geplant. Diese Dinge sind in den 20er Jahren schwarz auf weiß gesagt worden. Und Hitler hat zum Beispiel 1923 von sich gegeben, dass wenn man im Ersten Weltkrieg einige 10.000 Juden unter den Gashahn gehalten hätte, dann wäre der Krieg vielleicht gewonnen worden. Das ist natürlich sowieso Blödsinn, dass er dann gewonnen worden wäre, aber da merkt man, dieses Denken war schon vollkommen da. Zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht wusste, wie man das technisch kann. Die Bibel steht auf Seiten derer, die der Meinung sind, in dieser Welt gehen die Dinge nicht nur schief, weil der Mensch unfähig ist oder nicht genug nachdenkt, sondern weil zu viele in unserer Mitte sind, die das Böse wirklich planen. Zu viele, die da auf dem Bett liegen und, wie heißt es hier so schön, und Schaden planen und trachten, wie sie anderen schaden können. Und sie gehen auf dem bösen Weg und scheuen nichts Böses. Die Bibel leugnet nicht, dass es auch das andere gibt. Die Bibel leugnet nicht, dass es Millionen von Müttern und Vätern gibt, die sich rührend um ihre Kinder kümmern. Und sie sagt ihnen nicht, weil sie auch was Böses planen, wäre das alles schlecht. Die Bibel sagt nicht, es gibt gar nichts Gutes mehr in dieser Welt. Es gibt nur noch Böses. Und der ganze christliche Glaube wäre Unsinn, wenn die Bibel nicht davon ausgehen könnte, dass der Mensch mit Gottes Hilfe auch in der Lage ist, das Gute zu tun. Aber die Bestandsaufnahme ist zunächst mal schrecklich. Und sie hat etwas mit zu tun, das merken wir hier auch. Alle ihre Worte sind falsch und erlogen. Verständig und gut handeln sie nicht mehr damit, dass wir uns so wenig aufeinander verlassen können. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir in dieser Welt leben wollen, uns auf andere zu verlassen. Und in einem Maße, wie vielen das gar nicht klar ist. Ich treffe immer wieder Leute, die Schwierigkeiten haben mit Vertrauen. Und das kann viele Gründe in ihrem Leben haben, das will ich jetzt gar nicht lächerlich machen. Aber die Schwierigkeiten haben mit Vertrauen. Und die sagen, ich kann das einfach nicht. Also ich selbst, okay, aber ich kann einfach nicht drauf setzen, dass Gott oder dass irgendein anderer, sage ich immer, wenn du wüsstest, wenn immer ein rotes Lämpchen an wäre, wenn du gerade vertraust, es wäre immer an. Du gehst ins Geschäft, da Plus oder Spar oder wo ihr einkaufen gehst und du gehst davon aus, da ist überall was zu essen drin und kein Gift. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, kommt doch vor, oder? Und wenn du misstrauisch wärst, würdest du sicherheitshalber nichts essen. Dann bist du dir auch sicher, es ist kein verrottetes Fleisch oder ich weiß nicht, irgendwas dazwischen. Aber wir müssen doch vertrauen, also versuchen wir einen Metzger zu finden, der irgendwie seriös aussieht. Und ich weiß zwar nicht, woran man jetzt einen Metzger erkennt, der schlechtes Fleisch benutzt und einen, der gutes Fleisch, denn meistens merkt man es ja nicht daran, dass es riecht oder so, ja. Naja, aber wir versuchen irgendwie einen zu finden, bei dem wir schon 20 Jahre gekauft haben und der noch nie schlechtes Fleisch hat. Genauer gesagt wissen wir ja eigentlich nur, ist uns noch nie von schlecht geworden, ja, in den 20 Jahren. Aber irgendwann müssen wir vertrauen. Und wenn es zu heftig kommt, wenn wir irgendwo wissen, da gibt es also immer nur schlechte Sachen, naja, dann, oder denkt mal an eine Ehe. Was ein grenzenloses Vertrauen. Und wenn man den anderen fragt, kannst du deine Hand dafür ins Feuer legen, dass dein Ehepartner noch nie was Böses gegen dich geplant hat? Naja, also ich wünsche euch allen eine Beziehung, in der ihr das sagen könnt. Aber die meisten Ehen dieser Welt können das nicht sagen. Aber wenn die diese Möglichkeit einschließen wollten in ihrem alltäglichen Leben, wie will man sich denn da in einer Wohnung bewegen? Wenn man dauernd mit der Möglichkeit anrechnet, der andere könnte möglicherweise. Ich kann in meiner Wohnung nicht leben mit dem ständigen Verdacht, meine Kinder klauen mir was aus dem Portemonnaie. Ich kann sie erziehen, das nicht zu tun. Manchmal fällt es mir dann auf, aber eigentlich kann ich nicht damit leben. Ich kann ja nicht alles, was ich irgendwie besitze und was ich habe, für den Fall, dass es meine Kinder mal irgendwie missbrauchen oder was weiß ich, wegschließen in meiner eigenen Wohnung. Ich will mal gar nicht davon reden, wenn man heute ein Computerschloss da dran macht, dass das so ein 13-Jähriger viel schneller geknackt hat, als ich den Schlüssel oder was auch immer gefunden habe. Es gibt einen Bereich, in dem wir uns alle darüber im Klaren sind, wo wir sagen, das ist eine gute Beschreibung, nämlich die Politik. Die Weltpolitik, guckt euch das doch mal an, diese Spielchen jetzt zwischen Iranern und Europäern und Amerikanern, oder nehmen wir die Palästinenser, oder nehmen wir diese komische Karikaturgeschichte, die da immer um die Welt geht. Und man sagt sich irgendwie, wofür sind die da oben eigentlich alle? Offiziell, weil sie uns dienen wollen oder wie das auch immer ist, ja? Ich habe gerade einen Bericht gelesen, warum Müntefering, ich mache jetzt keine Politik, bin nicht für oder gegen, nur als Beispiel, ja, warum Müntefering so vorgeprescht ist und so überraschend gefordert hat, dass die 67 vorgelegt werden. Und er hatte also so drei Theorien, die diskutiert werden, und alle hatten was damit zu tun, dass er befürchtete, dass der an seinem Stuhl sägt, oder dass er Angst hatte, dass da und da der Ruhm dem und dem zufallen könnte, oder alles hatte was damit zu tun. Ich stellte mir den armen Mann da oben vor, ich meine, er muss ja nicht da sein, aber ich stellte mir trotzdem da oben vor, wie der nun sitzt und da überlegt, der will mir das, die sägen an dem Bein, die sägen an dem Bein, wenn ich das mache, dann sind die Deutschen deswegen böse, und wenn ich das mache, dann sind sie, ach, liebe Leute, da sagt man sich irgendwie, das muss ein Leben sein. Und doch wissen wir alle, das ist doch irgendwie nur ins Große hochgerechnet, womit wir alle alltäglich zu tun haben. Wie es in den Firmen läuft, das hat nun nicht immer gleich solche Auswirkungen. Wie es in Beziehungen von Menschen untereinander läuft, und jeder von uns weiß, wenn er die Frage stellt, wie viele Leute kennt er, denen er auf Gedeih und Verderb vertrauen würde, von denen er sicher ist, wenn die die Chance haben, irgendwie hochzukommen auf meine Kosten, sie nicht nutzen werden, weil ihnen die Beziehung zu mir wichtiger ist, als was aus ihnen wird. Wie viele kennen wir davon? Im Regelfall ist die Zahl verhältnismäßig klein. Und dann wissen wir alle, und die Bibel ist immer wieder voll davon, von solchen Beispielen, wie leicht es passieren kann, dass gerade in diesem kleinsten Kreis wir genau das erleben, dass jemand sich auf unsere Kosten gesund stößt. Ich erspare uns jetzt mal peinlicherweise, die Sache andersrum durchzudenken, wie oft wir das gemacht haben. Ja, da sind wir zu vornehm zu. Wir denken nur mal, wenn es andere mit uns machen. Ich habe gerade die Biografie gelesen von Theo Lehmann, dem Jugendevangelisten, der zu DDR's Zeiten gegen den Willen der Herrschenden damals einen großen Jugendgottesdienst nach dem anderen durchgezogen hat, und der dann nach dem Fall der Mauer Zugang zu den Stasi-Akten hatte und sich plötzlich so manches erklären konnte und feststellte, dass die, die ihn bespitzelt hatten, das waren nicht irgendwelche Mitarbeiter oder irgendwelche Leute, die Zugang zu seinem Büro hatten und da mal heimlich wühlen konnten, sondern es waren zum Teil seine allerengsten Freunde, die wirklich alles über ihn wussten. Nun mag das wieder Gründe haben. Viele von denen haben das natürlich nicht freiwillig gemacht, sondern sind selber wieder unter Druck gesetzt worden. Aber er beschreibt sehr eindrücklich, wie ihm plötzlich bewusst wurde, dass er als Christ eigentlich besser als jeder andere hätte wissen müssen, dass es sowas gibt. Und trotzdem, als es ihn traf, brach eine Welt zusammen. Und dann die Frage, was macht er jetzt mit denen? Soll er zu denen hingehen und sie beschimpfen? Soll er einfach sagen, Schwamm drüber, Mauer ist gefallen, sowas passiert, Jesus vergibt. Was macht man? Na, was hat er gemacht? Aber das nur in Klammern. Er hat allen einen Brief geschrieben, verhältnismäßig freundlich, aber dass er darüber informiert ist, und von nie einem je eine Antwort bekommen. Die Sünde der Gottlosen, die Bibel selbstverständlich nie so versteht, da draußen, da haben wir ja drüber gesprochen, da draußen sind die bösen anderen. Wie können wir in dieser Welt klarkommen? Ich möchte euch heute nicht beibringen, jedem hier in der Gemeinde zu misstrauen. Wir wollen ein Zuhause für geistlich Heimatlose, und dazu gehört auch, dass wir Vertrauen zueinander haben, dass wir füreinander da sind. Nichtsdestotrotz gilt das auch für uns. Wirklich verlässlich ist niemand von uns. Wer auf irgendjemanden von uns baut, der wird früher oder allerspätestens später irgendwann etwas erleben, was ihn zutiefst erschüttert. Und wo er sagt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und da kommt die zweite Strophe. So völlig als kalte Dusche. Als völliges Gegenteil. Vers 6. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Also das Gegenstück. Menschen, Güte. Also Güte ist unter Menschen weit verbreitet, wenn es dem, der gütig ist, nützt. Und dann gibt es auch hin und wieder welche unter uns, die sind dann auch noch gütig, wenn es ihnen nicht nützt. Aber hier hören wir plötzlich von jemandem, deine Güte, die reicht so weit, wie der Himmel ist. Deine Wahrheit, die ist so riesig, da kann ich überhaupt kein Ende sehen. Über die Wolken rüber geht die. Deine Zuverlässigkeit, dass wenn du etwas sagst, das auch tatsächlich so ist, die hat an keinem Punkt ein Ende. Deine Gerechtigkeit, dass du unbestechlich bist und nicht nach dem Ansehen der Person gehst, die steht da wie so ein Berg. Und da kann man gegentreten und das kann man beschießen und das kann man was weiß ich. Das ändert an dieser Gerechtigkeit gar nichts. Was ist mit der menschlichen Gerechtigkeit? Ein bisschen Beschuss und alles kracht zusammen. Und hier in diesem schönen Bild, da steht dieser Berg. Und ihr kennt ja alle diesen Satz, was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Sau an ihr kratzt. Ein altdeutsches Sprichwort, die Eiche, die steht da und sagt sich, das Wildschwein da im Wald, wen juckt denn das? Die Bibel benutzt ganz, ganz oft dieses noch viel gigantischere Bild des Berges, den irgendjemand was antun will. Dein Recht ist wie eine große Tiefe. Du hilfst Menschen und Tieren. Unter dem Schatten deiner Flügel haben wir Zuflucht. Wir wollen Zuflucht für geistlich Heimatlose sein. Und das heißt, wir wollen auch Zuflucht sein für viele Menschen, die nach dieser ersten Strophe erlebt haben, wie absolut enttäuschend andere Menschen sein können. Und wenn jetzt jeder hier so seine Lebensgeschichte erzählt hätten, da bekämen wir einen bunten Strauß, na eben keinen bunten, sondern einen schwarzen Strauß. Und würden feststellen, nicht nur was Menschen alles tun können, sondern was sich immer neue Leute einfallen lassen. Sachen, wo man noch nie von gehört hat und plötzlich passieren sie. Zuflucht für geistlich Heimatlose können wir nur alle sein, wenn wir uns alle gemeinsam einig sind. Es gibt nur eine Sache, die absolut zuverlässig ist und die nie wankt und die immer stimmt. Und das ist die Güte Gottes. Wenn jeder von uns sich unter diesen Schatten der Flügel Gottes begibt, wenn wir uns alle als so kleine Küken verstehen, die sicher nur sind, wenn sie unter diesen riesigen Flügel kommen, dann können wir uns als Küken auch gegenseitig wärmen. Wenn wir diesen Schatten der Flügel Gottes verlassen und laufen da am Rhein auf und ab als Küken und uns begegneten anderen Küken und wir sagen dem, ach, ich kann dir helfen, ist das einfach lächerlich. Küken sind hilflos. Küken denken, wenn sie dann da alleine sind, nur an sich selbst. Sich gegenseitig wärmen, sich gegenseitig helfen, das tun sie unter dem Schatten der Flügel Gottes. Warum ist das so? Warum gibt es diesen ungeheuren Widerspruch zwischen dem bösen Planen des Menschen und der Güte Gottes, die alles anders macht? Unser Text bringt es auf einen ganz eindeutigen Punkt. Und der hat nicht einfach damit zu tun, die Menschen sind eben böse und Gott ist gut. Das ist der Vers 10. Denn in dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Oder wie steht's hier? Bei dir ist das immer ein zweiter, Entschuldigung, wir haben das schon festgestellt, da gibt es offensichtlich zwei Zählungen in der alten Luther und in der neuen. Das müsste also dann bei dir der Vers 9 sein. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Ja, denn bei dir ist der Quell des Lebens, also die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte werden wir das Licht sehen. Also der Grund ist nicht nur und nicht vorrangig, dass der Mensch eben böse ist und böse plant und Gott ist eben gut, sondern den Unterschied, den der Psalmist sieht. Gott ist eine Quelle, das Leben kommt von ihm. Und wenn ihr Leben haben wollt, dann müsst ihr das da suchen, wo es herkommt. Die anderen Menschen um euch herum sind selber nur das Ergebnis dieser Quelle. Sie sind keine Quelle. Versteht ihr, um nochmal die Politiker ein bisschen schlecht zu machen, weil wir uns da alle so einig sind, wenn ich so einen Wahlkampf höre, da habe ich wirklich das Empfinden, die halten sich für die Quelle des Guten in Deutschland. Die sind der Meinung, da wo sie sind, da strömt irgendetwas in unserem Land, was dieses Land gut macht. Und wenn sie nicht da sind, fehlt das. Da keiner wird das so plump sagen, aber irgendwie... Wer will denn einen Wahlkampf führen und sagen, ich bin ein guter Organisator, ich kann das hier gut laufen lassen, es wird wenig Reibungsverluste geben und so, wir kriegen das irgendwie schon hin, aber ich habe so meine Bedenken, ob wir im Moment so wirklich richtig vorwärts kommen. Ist einfach die Beschreibung, wie es ist. Der Mann hätte recht, aber es wird ihn keiner wählen. Irgendwie gehört das dazu, dass jeder so erklärt, wenn ich das mache. Ich nenne euch ein anderes Beispiel, was uns hier mal sehr betroffen hat. Viele von euch sind später zugezogen, die kennen das nicht mehr. Ist Bonn oder Berlin Hauptstadt? Ich habe damals live die ganze Debatte mitdiskutiert. Und wisst ihr, was ich immer gedacht habe? Die diskutieren so, als wenn Bonn oder Berlin die Quelle des Lebens wären. Als wenn die Frage, wie gut es uns geht, welche Beziehung wir miteinander haben, wie wir mal vor der Geschichte dastehen, solche Sachen wurden ja dauernd beschwört, daran hängt, ob die dusselige Regierung offiziell hier sitzt oder da sitzt. De facto sitzt sie an beiden Stellen. Die Beamten sind gleichmäßig verteilt und überall nirgends auch noch im Land. Aber das ist die Quelle des Lebens, wo juristisch offiziell die Sache sitzt. Was ein Unsinn. Wir wissen doch alle, dass das Blödsinn ist. Wenn ihr Ehekrach habt, ist euch doch nicht damit geholfen, dass er zusammen nach München zieht und euch da streitet. Und sagt, in München ist irgendwie so eine Luft, so eine friedliche Luft, ich weiß nicht, irgendwas, die ändert das. Das Problem steckt in euch drin. Und es gibt nur eine Stelle, wo ihr neues, frisches Leben für eure Ehe bekommen könnt. Das ist der Quell des Lebens und nicht der andere. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Dieser Psalm ist nicht sehr differenziert, wie wir das heute sagen. Dieser Psalm differenziert nicht zwischen unserem Nachbarn, der manchmal mürrisch und sonst ganz freundlich ist, und extremen Menschen wie Adolf Hitler, den ich angesprochen habe, die als Verbrecher planen und umsetzen und viele Menschen auf dem Gewissen haben. Dieser Psalm differenziert auch bei Gott nicht. Über Gott gibt es viel, viel mehr zu sagen, als nur, dass er die Güte ist und die Quelle ist und das war's. Die ganze Bibel ist voll davon, uns noch viele Aspekte mehr deutlich zu machen über das Wesen Gottes und was Gott für uns tut. Aber dieser Psalm bringt die Sache auf einen Punkt. Der eigentliche Unterschied ist, wir haben von anderen Menschen nichts Gutes zu erwarten. Wenn wir etwas Gutes erwarten wollen, dann von Gott. Und bitte, insofern Gott wieder andere Menschen gebraucht, um uns Gutes zu tun, ist das eine wunderbare Sache. Und das hat Gott so gewollt. Er hat den Kindern ihre Eltern gegeben, damit diese Eltern den Kindern Gutes tun. Aber wenn diese Eltern nun meinen, sie wären selber die Quelle des Lebens, sie wären selber die höchste Instanz, sie wären Recht und Ordnung und Gerechtigkeit, ach du lieber Schreck. Wenn diese Eltern sich darüber bewusst sind, dass sie der Quelle des Lebens alles zu verdanken haben und diese Quelle des Lebens an ihre Kinder weitergehen, dann ist das eine super Sache. Der Psalmist schreibt in der letzten Strophe ab Vers 11 oder bei dir Vers 10, breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Siehe da, sie sind gefallen, die Übeltäter, sie sind gestürzt, sie können nicht wieder aufstehen. Also einerseits überlässt der Psalmist das mit den Gottlosen Gott. Und er weiß auch, dass sie alle irgendwann über ihre eigenen Füße stürzen. Er weiß, dass auch sie alle zur Rechenschaft gezogen werden. Nur auch darin liegt keine Hoffnung für uns, dass wir dafür sorgen, dass die, die solche Dinge tun, bestraft werden. Die Politik muss das, der Staat muss das, das will ich nicht in Frage stellen. Aber meistens nützt das uns sehr wenig. Sondern das, was unsere eigentliche Hilfe ist, breite deine Güte aus über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Wir sehen, das ist immer noch dieses Bild des Vogels, der großen Flügel, unter dem sich die kleinen Vögelchen sammeln. Dem Schatten der Flügel. Der Schatten, der die Kleinen von der Sonne fernhält. Und so weiter. Zu Hause für geistlich Heimatlose, das kann nur ein Programm sein, wenn die Güte Gottes ausgebreitet wird und wir alle gemeinsam darunter Zuflucht finden. Die einen vielleicht im Moment gerade fit und die anderen schwer verletzt, haben sich gerade noch darunter geschleppt. Und da können wir uns gegenseitig helfen. Aber wenn dieser Flügel da weg ist, dann kann sich sehr schnell rausstellen, wie auch wir, absichtlich oder unabsichtlich, uns gegenseitig im Weg stehen können. Ich habe immer den Hiob vor Augen und stelle mir immer vor, ich wäre einer seiner Freunde gewesen und hätte ihm stunden- und tagelang Richtigkeiten erzählt, die nur leider mit ihm nichts zu tun hatten. Stimmt ja alles, was die so erzählen, für andere Leute. Nur bei ihm passte das halt nicht. Die waren guten Willens, gute, fromme Leute, die einem Christen, oder ich sage einem Christen, also einem Juden, oder auch das war ja noch nicht mal richtig, also einem Menschen, der wirklich an Gott glaubte, helfen wollten. Sie haben lauter Richtigkeiten gesagt. Und trotzdem hätten sie lieber den Mund gehalten. Wie leicht kann uns das passieren? Was hat den Hiob gerettet? Was hat die Situation gerettet? Dass über der ganzen Situation Gott seine Flügel gebreitet hat. Und Gott hat selbst diese komischen Gespräche benutzt, um dem Hiob am Ende zu sagen, du merkst ja selbst, dass das alles nicht die Antwort ist. Und dann erklärt er ihm, was die Antwort ist. Und offenbart ihm, wer er ist und dass er der Schöpfer ist und der Gütige, der Erhalter. Breite deine Güte aus über die, die dich kennen. Und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Ich habe selbst in meinem Leben mehr als einmal erlebt, dass Dinge, die mein Leben, meinen Alltag, meine Familie zutiefst erschüttert haben, nicht von irgendwelchen bösen anderen kamen. Von Kommunisten oder Muslimen oder ich weiß nicht was, wem man vielleicht sowas zutrauen würde, dass sie sowas unternehmen. Sondern von Menschen, mit denen ich jahrelang zu tun hatte und von denen ich das nie für möglich gehalten hätte. Und wer darauf gebaut hat und wer sagt, das ist mein Leben, das ist meine Identität, mir geht es gut, weil, der wird in dem Moment, wo so etwas auf ihn zukommt, ganz leicht Schiffbruch erleiden, weil plötzlich nichts mehr da ist. Ich will mal gar nicht davon reden, dass ja nun der beste Mensch, auf den ich mich verlassen kann, morgen schon nicht mehr da sein kann. Und was dann? Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht mehr in Beziehungen, in Vertrauen, in andere investiere. Ganz im Gegenteil. Wenn ich die Quelle des Lebens kenne, die mein Leben verändert, möchte ich das mit anderen teilen. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, dass alles, aber alles in dieser Welt mich morgen enttäuschen kann. Und wenn ich dann nicht tief verwurzelt bin in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Vertrauen zu ihm, in dem Wissen, dass er die Dinge in der Hand hat, dann werde ich die Welt nicht mehr verstehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass man die Welt auch wirklich nicht mehr verstehen kann. Ich könnte euch Beispiel nach Beispiel nennen, wo Menschen in der Bibel die Welt nicht mehr verstanden haben. Denkt an den Jeremia und seine Klagelieder. Ja, der ist sogar ein frommer Mann im Dienste Gottes und erlebt nur Chaos. Alles bricht zusammen. Er fragt sich am Ende, wofür habe ich eigentlich den Job eines Propheten? Wäre ich mal nur Automechaniker geworden, hätte ich mir das alles erspart. Alles in Trümmern, alles sinnlos. Und was ist das Buch der Klagelieder? Wird dem Jeremia jetzt die Welt erklärt und er sagt, ach, jetzt verstehe ich die Welt wieder? Nein. Gott muss ihm erstmal klar machen, so ist die Welt. Die Welt ist manchmal so, dass man davor steht und sagt, wie um alles in der Welt kann das nur sein? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Sondern mit Klageliedern, Klagelieder 3,23, lernt der Jeremia, die Güte des Herrn ist noch nicht zu Ende. Und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Wenn es hart auf hart kommt, und ich wünsche euch allen, wenn ihr es nicht eh schon gehabt habt, dass ihr in solche Situationen nicht kommt. Ist nicht sehr nett, sowas mal auszuprobieren, damit man hinterher weiß, wie das ist. Aber wenn ihr in solche Situationen kommt, dass ihr das seht, die Welt mit all dem, was in ihr läuft, ist nicht zu verstehen. Was wir verstehen können, ist die Güte Gottes. Und mit der haben wir eine Chance hin. Also Entschuldigung, wenn ich schon wieder Politik mache, aber dass da irgendwo in irgendeinem dänischen Dorf eine Zeitung erscheint und am Tag drauf werden Menschen gekidnappt und es gibt Großdemonstrationen und Brennen und ich weiß nicht irgendwas. Also da kann man natürlich noch einiges irgendwie sagen, Fachleute können erklären, das hing so und so und so, aber am Ende ist es einfach nicht zu verstehen. Es ist einfach nicht zu verstehen. Und ob man nun lieber die einen in den Sack stecken, prügeln möchte, die sowas machen, oder die anderen, die so darauf reagieren, man sagt sich am Ende, es ist wahrscheinlich eh schon zwecklos. Und man sagt sich dann natürlich, wenn das jetzt schon bei einer Karikatur passiert, was ist denn dann das Nächste? Und wollen wir uns daran gewöhnen, dass bei jeder Sache, die man macht, man morgen nicht weiß, ob es eine Großdemonstration in Indonesien gibt, weil man die falsche Brille aufhat oder was weiß ich? Und warum jetzt? Das hätte es doch immer schon geben können. Ich sage euch, die Analytiker, die schreiben da schlaue Sachen drüber mit vielen Fußnoten und da denkt man irgendwie, man hätte es ein bisschen besser zu verstanden. Das meiste davon ist einfach nicht zu verstehen. Sondern ist nur auf dem Hintergrund zu verstehen, dass die Welt immer und immer wieder, sobald es mal ein bisschen ruhig wird, sich selber in den Abgrund fahren will. Und da gibt es immer wieder nur die eine Botschaft. Die Quelle des Lebens liegt nicht darin. Sie liegt in der Güte unseres Gottes. Und wer sich nicht sicher ist, dass diese seine Güte sein Leben bestimmt, der wird Schiffbruch erleiden. Und deswegen wünsche ich mir nochmal Zuhause für geistlich Heimatloser. Das bedeutet auch, dass wir uns untereinander herzlich lieben und vertrauen und füreinander da sind. Aber ohne die Flügel darüber gibt es da kein Zuhause. Sondern ohne diese Flügel sind wir wie Geschwister, die wissen, sie gehören zusammen und sich irgendwie auch mögen, aber sich eben auch ganz gern mal ein Schienbein treten, vor allen Dingen, wenn die Eltern gerade nicht gucken. Nur diese Flügel machen aus unserer Gemeinde eine Gemeinde, in der man sich wohlfühlen kann. Und in der wir dann auch mal damit umgehen können, wenn der eine oder andere, obwohl wir uns darum bemühen, den anderen verletzt hat, nicht verstanden hat, keine Zeit für ihn hatte oder was auch immer wir plötzlich empfinden, wo der andere eigentlich doch in einer Gemeinde hätte anders reagieren müssen. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht ist wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, sodass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden können. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. So breite deine Güte aus über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du sagst uns, im Alten und im Neuen Testament immer und immer wieder, wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen, sondern nur auf dich. Und trotzdem probieren wir das immer wieder und bauen aufeinander und sind dann tief enttäuscht, wenn der andere das, was wir von ihm erwartet haben, nicht leisten kann oder sich sogar entpuppt als einer, der im entscheidenden Moment an sich und nicht an uns denkt oder uns gar schadet. Vater im Himmel, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir lernen, bei dir die Quelle des Lebens zu suchen und nicht bei Menschen. Uns an deiner Güte und Barmherzigkeit zu orientieren, in Schwierigkeiten und Problemen uns zuerst einmal darüber zu freuen, dass du auf unserer Seite bist, dass du uns liebst, dass du für uns da bist. Und dann von daher zu lernen, auch gerade da, wo das Böse in dieser Welt uns ganz persönlich betrifft, wo wir andere Menschen nicht verstehen, zu lernen, von deinem Licht her und von deiner Güte her die Dinge anzugehen und zu verarbeiten. Ich bitte dich für unsere Gemeinde, dass wenn wir uns Zuflucht nennen, wenn wir von Heimat sprechen, wir das wirklich sind, weil wir deine Zuflucht anzubieten haben. Und uns nicht gegenseitig vermitteln, dass wir dem anderen wirklich helfen können, sondern wir uns alle verstehen als Menschen, denen du geholfen hast und die deswegen anderen helfen wollen, diese Hilfe auch zu bekommen. Amen.